Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Ich befinde mich gerade in Kenia, genauer gesagt auf der Rhino Watch Lodge. Deswegen verzeiht mir den Sound, der hier gerade nicht so super ist. Was aber diesmal richtig super sein wird, ist der Sound der Podcast-Episode. Denn es ist eine Kooperationsepisode gemeinsam mit Chris Weigern vom Helden der Meere Podcast. Und der hat, also ein ganz großes Dankeschön hier an der Stelle, komplett die Postproduktion übernommen. Also mit Sounddesign im Nachgang, mit Cutten, mit Schneiden, mit allem drum und dran. Ich habe also eine Podcast-Episode gänzlich in die Hände von Chris gelegt. Daher also ganz, ganz dickes Dankeschön. Die Episode hat zwei Teile. Den ersten Teil hört ihr hier bei Tauchen to go. Hier geht's also direkt los und irgendwann kommt der Cut und dann geht es weiter bei Chris auf dem Kanal, bei Helden der Meere und da kommt die zweite Episode. Die ganze Episode wurde übrigens aufgenommen während der Boot im Ocean Hub, jetzt im Januar, also ist schon eine Weile her und wir sind ein bisschen tiefer getaucht tatsächlich und sind ein bisschen tiefer eingestiegen, so ein bisschen persönlicher geworden und haben so ein bisschen versucht, ja, dieses Behind the Scenes und haben einfach uns als Menschen, Chris als Host von Helden der Meere und mich, Anja, als Hostin bei Tauchen to go, einmal versucht, ein bisschen ja, tiefgründiger darzustellen. Vielleicht ist uns das gelungen, ich hoffe natürlich sehr. Dennoch hoffe ich auch, dass euch die Episode sehr doll gefallen wird oder generell die beiden Episoden. Und dann wünsche ich euch jetzt hier ganz viel Spaß mit dem ersten Teil und danach dann weiter bei Chris auf dem Kanal mit dem zweiten Teil.
Hallo Anja.
Hallo, na, wie geht's dir, Chris? Alles gut?
Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch als erstes stehen, wie geht's dir? Aber wollte ganz bewusst sagen, lass uns nicht diese Klausel, wie geht's dir, ja, ist gut, muss ja, bla bla bla, sondern wie geht's dir wirklich?
Oh, das ist eine harte, so tief gleich einsteigen.
Ich habe, ehrlicherweise, das mache ich ganz häufig, wenn ich mich auf irgendwelche Dinge vorbereitet, mir eine kleine Hilfe von ChatGPT geholt.
Du hast geschummelt?
Das ist kein Schummeln, finde ich völlig legitim. Okay. Und am Ende sucht man sich das Beste aus und ergänzt es durch noch viel weiteres Gutes. Leider muss ich sagen, ChatGPT ist nicht gut darin, coole Interviews vorzubereiten. Mhm. Aber ab und zu sind so ein paar Sachen dabei und manche auch völlig abgespaced. Und ein abgespaceder Vorschlag von ChatGPT war, dass wir bewerten, auf welcher Tiefe sich unser Podcast-Interview befindet, wenn es ein Tauchgang wäre. Und die Idee fand ich geil, weil wir können jetzt ja schon mal plan your dive.
Da, wo es Tiefenrausch
gibt. Wir können uns überlegen, wie tief wollen wir gehen. Willst du einen Tiefenrausch rein?
Auf jeden Fall, also ab 30,5 Meter, ne? Tiefenrausch. Auf jeden Fall.
Also du willst heute einmal richtig tief gehen?
Ja, komm, lass mal richtig tief einsteigen, ja? Finde ich gut.
Okay, dann würde ich sagen, knallen wir direkt mal so auf 15 Meter runter. Wie geht's dir wirklich?
Ehrlich gesagt, mir ist das anstrengend. Ich fühle mich auch extrem müde. Und du hast mir auch verraten, dass so nach so einem Gespräch und dann nochmal Messe danach, das ist anstrengend, weil wir viele Geräusche haben. Und irgendwie man kann, also ich weiß, wenn ich ein langes Gespräch aufnehme, habe ich auch mal das Gefühl so, oh, ich muss das mal verarbeiten können. Und dann renne ich auch mal durch die Wohnung und sage, oh, das war voll das tolle Gespräch. Und dann brauche ich Ruhe für mich. Das findet hier auf der Messe so nicht statt, weil wir wollen ja mit den Endkunden sprechen. Und dann hat man nicht so die Zeit, das zu verarbeiten.
Wen meinst du mit den Endkunden?
Ja, also wenn ich so mit den Tauchlehrerinnen spreche oder mit eben Safari-Interessierte und dann merke ich so, wenn ich so einen Podcast auf, deswegen meine...
Du bist ja nebenbei auch noch am Stand so eingespannt, ne?
Beim IAC und TÜR, genau.
Ah, okay.
Ja, also ich bin eingespannt, so viel ich mich einspannen lasse. Ich renne aber viel rum. Nein, aber ich hatte ja das Glück, dass ich mir immer die Nachmittagszeiten gesucht habe für das Podcasten. Mhm. Das war gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Mhm. Danach ist dann nur noch irgendwie ausklingen lassen... mit den Messeleuten selber sprechen, hier und da vielleicht, ich trinke ja kein Bier, aber so zu so tun, als ob man noch ein Bierchen trinkt. So, das ist so dieses B2B dann so ein bisschen, genau.
Okay, also für alle, die sich jetzt gerade fragen,
was reden die?
Was zur Hölle reden die da? Wir befinden uns auf der Bootmesse 2026. Wir haben hier zum allerersten Mal eine Podcast-Kabine stehen und in dieser Podcast-Kabine werden unter anderem Tauchen to go und Helden der Meere Podcasts aufgenommen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir ja schon beide hier dieselbe Kabine nutzen, nutzen wir das doch auch mal zu einer Neuauflage unseres wunderbaren Gesprächs, was wir vor zwei oder drei Jahren geführt haben.
Ich sage, es waren zwei, ich wollte nachgucken. Ja.
Ich glaube auch, es ist eher zwei als drei, aber die Zeit vergeht auch manchmal echt rasend schnell. Und dementsprechend sind wir jetzt gerade vom Mindset her auch wirklich in dieser Bootwelt drin. Und Anja arbeitet am IAC-Stand und ist da den ganzen Tag aktiv und immer unter Leuten und Riesen-Action. Ich bewundere das zutiefst und springe dann zwischendurch hier noch in die Podcast-Kabine. Ich habe eigentlich nur die Aufgabe, hier Interviews aufzuzeichnen und zum Glück nebenbei nicht allzu viel mehr. Und ja, wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann muss ich sagen, gemischt.
Gemischt?
Weil einerseits ist es super schön, so viele tolle Leute hier zu treffen und so viele Gespräche führen zu können. Und irgendwie ist es hier jetzt sehr einfach, ne? Also sonst ist so eine Podcast-Aufnahme, ich treffe mich ja immer persönlich mit den Menschen, dann irgendwie viel Fahrerei, lange Orga. Und hier ist einfach so viel an einem Ort. Und das ist mega, mega cool. Und auch einfach das Drumherum, so viele tolle Leute zu treffen. Aber wie ich es dir schon gesagt habe, nach einem Gespräch bin ich erstmal dann so, wenn dieser Fokus nachlässt und man mal so kurz so, oh, sich so entspannt, dann brauche ich auch mal kurz Erholung. Und das klappt hier auf der Messe nicht, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen auf dieser ADHS-Schiene drauf, so ein ganz bisschen.
Noch volle Möhre, kein Ding.
Und dann diese ganzen Reize hier, es macht mich fertig. Und gerade wenn ich dann so aus so einem Gespräch rauskomme, kann ich mich dagegen irgendwie nicht mehr so abschirmen. Und da habe ich gemerkt, dass ich hier nach 3-4 Tagen richtig ausgebrannt war. Ich war morgens, habe gedacht, ich kann heute nicht auf die Messe gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Das macht mir so keinen Spaß mehr. Und ich dachte so, boah, was ist denn hier los? Und dann habe ich aber, also ich dachte auch schon, das Podcast macht mir so keinen Spaß. Aber dann saß ich hier und habe einen Podcast mit Flo Fischer aufgenommen. Und als wir dann hier saßen und die Tür zu war und das Gespräch angefangen, habe ich gemeint, nee, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Das Podcasten, das macht, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Energie dann in dem Gewusel der Messe verliere. Und da bin ich die ganze Zeit so auf Messers schneide und versuche, möglichst gut auf mich aufzupassen und ehrlicherweise dann auch gezielt zu den Gesprächen herzukommen, ansonsten auch einfach mal von der Messe wegzugehen. Und deswegen ist meine Bewunderung umso größer, dass du das einfach 9 Tage lang so krass durchziehst.
Ich passe halt gar nicht auf mich auf. Ich gebe halt Vollgas und kipp dann auf jeden Fall Montagmorgen um. Ich bin montags immer wirklich zu Hause und ich will nichts machen. Ich liege den ganzen Tag im Bett, trinke maximal nur einen Kaffee und mache gar nichts. Und dann entweder wird man krank nach der Messe oder man hat Glück, dass man das so ein bisschen übersteht. Die Stimme ist meistens so wirklich in Gänze weg, weil ich schreie auch immer wie so eine Bekloppt rum. Ja, aber nee, Messe ist schon, ich gebe einfach Vollgas. Ich passe da wirklich wenig auf. Was mir dieses Jahr fehlt, ist das Laufen gehen. Ich kann eigentlich, normalerweise letztes Jahr bin ich echt fast jeden zweiten Tag oder jeden Tag laufen gegangen morgens, so eine halbe Stunde. Einfach frische Luft schnappen, weil du bist den ganzen Tag in dieser Halle. Luft ist schlecht. Kein Tageslicht. Gut, morgens um 6 gibt es auch kein Tageslicht draußen. Aber in dem Fall muss ich sagen, hatte ich keine Motivation. Ich bin um 4 wach und bin irgendwie wach und bin um 9 dann im Bett. Und
du bist um 4 wach?
Ich weiß nicht warum. Ich bin um 4 wach und um 9 bin ich todmüde. Und dann weiß ich, die Sachen, die noch nachgearbeitet werden müssen, vom Stand noch E-Mails schreiben oder irgendwas wenigstens noch notieren, dass es nicht abhanden geht bei all den Gesprächen, bei all den Kontakten, die man so hat. Ja, und dann dieses Jahr ist irgendwie eine interessante Messe, so vom Vibe für mich persönlich. Aber sonst, ich liebe Messe. Messe ist einfach grundsätzlich schön. Das ist dieses, in der Tauchbranche sagt man, Messe ist immer wie so ein Klassentreffen. Klar kommen mal so neue Leute dazu, man lernt neue Leute kennen, aber man trifft sich mit den alten Leuten, Gespräche werden intensiviert. Ich finde es ganz, ganz, Messe ist irgendwie, ich lieb's. Ich könnte das ganze Jahr beim Messer haben, aber ich würde es gar nicht durchhalten können.
Ja. Okay, siehst du? Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ersten Point of Difference. Ich würde nicht sagen, ich lieb's. Ich bin dann auch echt froh, dass es geschafft ist.
Ja, das sind alle, bin ich auch, ne? Aber ja, an sich so.
Und ich würde sagen, lass uns jetzt mal Messe abhaken, weil ich glaube, für die da draußen ist das jetzt ein cooler Insight gewesen, mal zu hören, was auf der Boot so abgeht und wie es uns dann da geht. Aber in Wirklichkeit wollen die natürlich eher was über den Ozean hören oder vielleicht in diesem Gespräch über das Podcasten. Denn wir sind ja auch hier, um so ein bisschen, ja, vielleicht eher so eine Folge von Behind the Scenes zu machen, wo wir so ein bisschen über das Podcasten und Ähnliches sprechen. Und ja, für Helden der Meere ist auf jeden Fall gerade ein besonderer Moment, weil vor etwa einer Woche hatte ich ein 5-jähriges Jubiläum.
Gratulation, du hast nicht gefeiert.
Von der ersten Folge. Nee, ich hab's
Wie nicht. Kannst du das nicht feiern? Hast du vergessen? Oder ist einfach so durch den Messestress an dir vorbeigegangen?
Es ist irgendwie so vorbeigerauscht und ich weiß auch gar nicht, was ist da groß feiern? Also es ist irgendwie...
5 muss man feiern. Ich habe auch 5 gefeiert.
Ja, ich weiß, wie hast du es gefeiert?
Ich habe eine Special-Podcast-Episode mit dem Ben aufgenommen und habe das für mich einfach zelebriert und habe abends noch was getrunken mit mir selber. Ich trinke nicht viel Alkohol, aber das habe ich schon gefeiert. Weil 5
mit dir
Jahre
selber?
Podcast, ja, ich habe mir eine Lee gegönnt. Nein, das war super. Ich habe mir eine Lee gegönnt. Das war super. Und ich war tauchen an dem Tag.
Ja, damit könnte ich irgendwie was anfangen, so tauchen zu gehen. Ich glaube, wenn der Podcast so ein Team-Ding wäre und da wären irgendwie ganz viele Leute involviert.
Aber du bist doch dein Team. Ja. Du bist der Vorbereiter, der Schneider, du bist der Host, du bist doch ganz vieles mit der Sache.
Soll ich deinen Tisch für 5 reservieren?
Der war sogar richtig lustig. Aber im Ende 5 Jahre, du hast ja viel erlebt in der Zeit. Und du hattest ja unglaublich spannende Gäste. Du bist ja mit Helden der Meere als Thematik ja sehr breit aufgestellt. Mhm. Und deswegen dieses Frage, wer war jetzt der interessanteste Gast? Aber gibt es so immer noch Gespräche? Ich glaube, wahrscheinlich waren es genau solche Fragen. Aber so nach 5 Jahren, man rekapituliert ja diese 5 Jahre trotzdem. Mhm. So, jetzt, wie du angefangen
hast. Ich glaube, das mache ich jetzt mit dir hier.
Das machst du mit mir. Okay, ja. Dann machen wir das. So, also ne, du hast ja mit dem Blue Awareness angefangen und hast du dann Helden der Meere angefangen, den Podcast zu machen, hat komplett neu überdacht, darüber hatten wir gesprochen. Und jetzt bist du da, wo du stehst, mit den Kontakten, mit den Freitauchausbildungen, die passieren mit dem Ocean Collective, was übrigens Licht.
Das ist oh, scheiße, dass wir das nicht auf Kamera haben. Also, es ist gerade ein Licht, was seit einer Woche hier unangetastet zwischen einer engen Wand von Podcast-Kabine und Standkabine stand, ist einfach mit lautem Gepolter umgefallen. Es ist jetzt etwas dunkler hier drin geworden.
Ja, mich blendet einfach weniger Licht. Ich finde es ehrlich gesagt ganz praktisch.
Könnt ihr uns da draußen noch gut genug sehen? Alright, perfekt. Dann machen wir genauso weiter. Ist irgendwie schöner geworden auch. Ein bisschen shady jetzt.
Wir können jetzt eine Kerze aufstellen zum Date. Also 5 Jahre Date. Nein, also wenn wir jetzt überlegen, wir lassen das genauso drin, es wird nicht rausgeschmissen, Christian. Wenn wir jetzt überlegen, wo du angefangen hast, wo du jetzt stehst, hast du dir das so erhofft oder war das dein Wunsch oder hat sich da viel selbst auch entwickelt?
Ja, keine Vorstellung davon gehabt, mal hier stehen dass ich mal hier stehen würde, wie es jetzt gekommen ist. Also eigentlich hat das alles angefangen mit einfach einem mit der Corona-Zeit, dass ich diese ganzen Vorträge nicht mehr halten konnte, die ich nämlich da vorher schon 2-3 Jahre lang gehalten habe. An Schulen, Unternehmen und ähnliches einfach mache ich bis heute noch Vorträge gehalten, einfach über die Meere, begeistere die Menschen für die Meere, damit sie dann auch Bock haben, selbst was zu tun und so die ersten Schritte gehen, um, wie ich immer sage, vom Wissen ins Handeln zu kommen. So, und dann kam Corona und ich konnte auf einmal mit niemandem mehr darüber sprechen und da habe ich gedacht, wohin mit meiner ganzen Begeisterung und diesem Impuls in mir, das nach außen zu tragen. Und dann entstand diese Podcast-Idee. Was mich daran begeistert hat, ist, dass ich dann irgendwie nicht nur die ganze Zeit meine Geschichte erzähle, sondern dass ich die Geschichten von anderen Menschen einsammeln kann, aber vor allem auch die Menschen, die mich begeistern und mich interessieren, dass ich die interviewen kann. Und war am Anfang schon direkt überrascht, wer alles so zusagt. Also bevor ich überhaupt angefangen hatte, hatte ich dann schon Zusagen von Lukas Müller, von Uli Kunz, von Arvid Fuchs und dachte so, boah, ey, das war ja irgendwie so die ich mir jetzt erträumt hätte. Sie sagen alle sofort zu, wie cool ist das denn? Und da habe ich einfach wie so ein kleiner Junge, der irgendwie so einen Spielzeugschrank entdeckt, einfach erstmal angefangen und losgelegt und war eigentlich schon am Ziel angekommen, weil ich konnte ja diese Gespräche führen. Und das ist eigentlich so geblieben, was dann halt dadurch entstanden ist, dass man das so lange durchhält. Und das ist ja bei dir auch so. Und das ist etwas, was ganz viele Leute nicht verstehen. Podcasten bedeutet ultra lange durchhalten. Es gibt super viele Podcasts und 95% der Top-Podcasts erreichen nicht das zweite Jahr ihrer Existenz. Weil ganz viele Leute und Unternehmen und sonst was denken, ja komm, wir machen mal einen Podcast, checken aber nicht, wie viel Arbeit das Ganze ist und wie langsam sowas wächst. Ganz ehrlich, im ersten, wenn du einen Podcast für 1 oder 2 machst und nicht ein riesen Budget dafür hast, dann kennt den niemand. Das ist so eine ganz kleine Sache, die so langsam organisch wächst und Stück für Stück ein bisschen größer wird.
Wie eine Koralle.
Wie eine Koralle. Und wenn man da auf Zahlen schaut oder ähnliches, dann rechnet sich das niemals.
Aber das
rechnet
sich, mache ich eh nicht.
Das rechnet sich, ja, aber irgendein Unternehmen, muss was dann man, sagt, ja, wir machen das jetzt, wir geben jetzt mal 10.000 Euro Budget, dass wir ein Jahr Podcast produzieren können oder was. Was weiß ich, wahrscheinlich viel zu wenig für ein Jahr, aber ne, und dann werden die am Ende draufschauen, wie viele Menschen haben wir erreicht, was war das Budget, und dann werden sie sagen, das rechnet sich nicht, wir lassen das lieber wieder und investieren in normale Werbung oder was weiß ich. Es braucht dieses Feuer, die Lust am Podcasten selbst, dass man das überhaupt durchhält als Independent Podcast.
Du meinst Lust am Quatschen?
Ja, und das, die Lust an den Interviews und an den Leuten. Und das war bei mir immer da. Und was daraus dann entstanden ist, was ich niemals gedacht hätte, ist eine Community im doppelten Sinne. Einmal die Community an Hörer und Hörerinnen, also ihr, die das jetzt gerade hört. Super schön, dass es euch gibt und all die Community-Events zeigen, dass es irgendwie so ein toller Filter ist, der irgendwie coole Leute raussortiert und die dann so zusammen diesen Podcast mögen, ganz unterschiedlich sind, aber so dieselbe Begeisterung für eine Sache haben, deswegen super miteinander matchen. Und zum anderen aber auch die Community der Gäste, die ich hatte. Dieses Netzwerk an Leuten, an den Helden und Heldinnen der Meere, die mich begeistern. Und also das ist wirklich unglaublich, mit wem man dann alles eine Verbindung hat. Weil wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich dann in einem Gespräch mal in die Tiefe geht, dann entsteht eine Verbindung zwischen einem oder zwischen uns. Und die bleibt dann eben auch. Und danach kann man immer mal sagen, okay, ich habe hier mal eine Frage oder es gibt da jemanden, ich glaube, ihr solltet mal zusammen was machen oder sowas. Es ist unfassbar, was aus diesem Netzwerk dann so alles entstehen kann. Und das ist, also das hätte ich niemals gedacht und das ist ein Riesengeschenk hintendran.
Was geil an dem Podcasten grundsätzlich ist ja, wann sprichst du in der heutigen Zeit noch so lange und ausführlich und auch intim mit jemandem?
Genau.
Das ist ja das Schöne daran, dass es macht das Podcasten aus. Meine Frage an dich wäre, du sagst ja, du hast ja in Corona angefangen und du hast aber vorher schon was gemacht in die Richtung. Hättest du mit dem Podcasten angefangen, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Oder war das tatsächlich schon immer so ein bisschen in deinem Kopf, was zu machen?
Ich habe vorher schon mal einen Podcast gemacht, der hieß der Blue Awareness Podcast. Und der war richtig scheiße. Der war wirklich eine Katastrophe. Da habe ich mich ausprobiert und habe halt gedacht, weil ich habe ja auch vorher schon spannende Leute getroffen und habe gedacht, wenn ich jetzt schon mit denen rede, ne, da entsteht quasi das Gespräch ist Content. Ich muss es nur einfangen, habe mein Handy in die Mitte gelegt und habe gedacht, cool, dann mache ich halt später eine Podcast-Folge draus. Und das war sozusagen für mich so ein erstes Learning. Und wie gesagt, der Podcast hat ganz vielen Ansprüchen, die ich an einen Podcast hätte, den ich gerne hören würde, nicht genügt. Mhm. Aber ich habe daher die Learnings bekommen, hatte aber damals gar nicht die Zeit und Muße, mir die Gedanken zu machen, wie müsste man es denn richtig machen. Und ganz ehrlich, wäre Corona nicht gekommen, hätte ich das niemals ausprobiert. Mhm. Das kam erst, als ich dann die Zeit hatte und dachte, okay, jetzt habe ich nichts zu tun. Dann steige ich mal ein, was braucht es denn für einen richtig guten Podcast, den ich selber auch gerne hören würde. Und bis heute produziere ich eigentlich jede Folge so, dass ich sage, ich bin der Erste, der sie gerne hören würde.
Das ist bei mir irgendwie ein bisschen anders, witzigerweise.
Also
ja, gut, dass du, ich habe ja Podcasten angefangen, weil ich selber keinen deutschsprachigen Podcast gefunden habe im Tauchen.
Mhm.
Und dann viel auf Englisch gehört habe und das mir aber nicht gereicht hat. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich habe Tauchweh, ganz viele Kunden und Kundinnen von mir im Tauchweh. Ich mache mal ein bisschen was für die so Freunde und Bekannte und meine TauchgästInnen. Und dann hat sich das von selbst entwickelt und ich habe ja den Podcast, also die ersten Episoden sind wahrscheinlich genau das, was bei dir bei Blue Aware passiert ist. Ich habe einfach nicht neu angefangen, sondern es einfach laufen lassen und habe von Anfang an gesagt, ey, das wird ein Podcast und die Leute wachsen mit mir mit. Also der Podcast wächst und dann gab es auch, ja, hier, der Sound ist da, scheiße und das ist kacke. Und ich war so, ich habe keine Lust mehr. Und das hat sich aber entwickelt, dass ich dann selber gelernt habe, okay, wie geht das? Und also ich habe das Learning einfach mitgenommen und der Podcast ist an sich gewachsen. Was Leute sagen, krass, ja, man merkt die ersten Folgen. Ich wusste gar nicht, wer mit dem Podcast, einfach nur gequatscht. Und dann durch Zufall bin ich mit Dr. Flo Huber in Kontakt gekommen und habe einen Podcast aufgenommen.
Toller
mit der Enigma, ultra spannend. Und das Geile ist, dass ich von dem Fund der Enigma wusste, bevor es eben publik gemacht worden ist. Weil er meinte, ja, ich habe da ein Thema, aber das kann ich nicht sprechen. Und ich dann so, ja, aber können wir es nicht schon vorher aufnehmen? Und wenn du sagst, ich darf es veröffentlichen, ich verspreche auch hoch und heilig in deiner Ehrenwort, auf jeden Fall kommt es vorher nicht raus. Und das war für mich der Start. Ah, krass, ich habe Bock, Menschen zu interviewen.
Ja.
Und habe dann festgestellt, das ist so, dass Leute in Bubblen leben. So, manche Leute tauchen auf Festland Spanien, manche auf den Inseln, in was auch immer. Und dann sind da immer um diese Tauchbasen immer irgendwelche Bubblen und da wissen die Leute die Geschichten von den Basen. Und ich habe gesagt, irgendwann sterben die Leute weg und dann ist die Gefahr, dass diese Geschichten nicht mehr, die werden nicht mehr, niemand hört die mehr. Und zum Beispiel Erich Ritter ist ja mir quasi, das klingt so blöd, aber der ist mir vor der Nase weggestorben. Wir hatten einen Termin, wir wollten 10 Episoden machen, wir hatten schon alles fertig. Und dann ist er ja krank geworden, dann war ein Termin, den ich nicht wahrnehmen konnte. Und dann ist er verstorben. Und die Geschichten von Erich kann ich nie wieder in den Podcast reinholen. Das ist erledigt. Und deswegen habe ich gesagt, dann ist so der Gedanke gekommen, ich möchte Geschichten der Leute aus der Szene einfach konservieren, weil wir nicht jünger werden. Weil Leute, die jetzt nachkommen mit 20 Jahren in die Tauchszene, die kennen das alles nicht mehr. Die wissen nicht, wer Werner Lau ist. Interessiert die vielleicht auch nicht, aber vielleicht doch. Und dann gibt es bei mir die Geschichten. So, das ist bei dir, ist es ja ähnlich. Du konservierst ja genauso Geschichten. Hm. Irgendwann, ne, Arvid Fuchs war bei mir in der Schule ganz früher, wo ich war. Da war ich 12. Klasse oder so, war der Arvid Fuchs und ich war halt eben in dem Sportleistungskurs, deswegen durfte ich mithören. Und dann hat cool. er da gesessen und hat Geschichten. Also, er wird sich an mich nicht erinnern, logischerweise nicht. Das, ich bin ja auch schon ein bisschen älter geworden. Aber das, so weißt du, und das sind halt tolle Sachen, ne? Ja.
Ja, super cool. Was du gemacht hast, was ich auch unfassbar verrückt von dir finde, ist, dass du einen Adventskalender gemacht hast im Dezember.
Das ist so viel Arbeit, ey.
Ja, das, also, ich, wie kamst du überhaupt auf die Idee,
soll ich ehrlich sein?
Jeden einzelnen Tag eine Episode zu veröffentlichen?
Ich wollte mehr Episoden haben als du.
Wirklich? Du warst doch immer in Führung, oder nicht?
Du hast mich irgendwann eingeholt.
Echt?
Weil ich dann mal nicht veröffentlicht habe. Du bist ja sehr konsequent. Du machst ja wirklich
alle 14 Tage.
Genau. Ja. Ich ja nicht. Also ich ja schon, aber ich ja nicht. Und dann war das so, oh, jetzt holt er mich ein, weil ich ja weiß, ich bin ein halbes Jahr älter als du. Nein, das war unter anderem so. Da kann ich dir, aber da kriege ich auf jeden Fall mehr Episoden. Nein, das war unter anderem cool, dann kann ich Episoden kriegen. Und ich habe aber festgestellt, dass Leute ganz oft, ich bin ja viel auf diesen Anfängersafaris unterwegs und Leute wissen dann irgendwann trotzdem nicht mehr, wie war das nochmal mit Boy Mario? Muss keiner wissen, aber ich finde es eigentlich schön, wenn man weiß, welches Gesetz das ist. Niemand muss mir das erklären können, aber du musst es in der Praxis nachher als Tauchtaucherin verstehen können. Aber ich finde es schon cool, wenn Leute das wissen. Also habe ich angefangen 2024, was ist denn ABC-Ausrüstung? Wo kommt das, der Begriff her? Mit dem Jacket, was gibt es da? Und dann habe ich quasi diese ganzen Basics, die man eigentlich wissen sollte, wo man, wenn man sich mit dem Hobby beschäftigt, habe ich die einmal komplett erklärt, ne?
Als Adventskalender.
Als Adventskalender. Das war in Summe eine Stunde. So mal 5 Minuten, mal 3 Minuten. Manchmal war mein Intro und mein Outro länger als die Episode selber. So, ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich beim nächsten Jahr? Und ich hatte ja schon direkt im Januar letzten Jahres überlegt, ja, ich werde über Tauchdestinationen sprechen. Naja, die Umsetzung kam dann erst kurz vor Weihnachten, weil Weihnachten kommt ja auch immer so spontan, davon weiß man immer nichts. Und dann habe ich in Summe 6 Stunden Podcast, einen Adventskalender rausgehauen und habe im Nachgang das Gefühl, dass mein Weihnachten kein cooler Advent war, sondern ich habe das Gefühl, ich habe nur vor diesem scheiß Mikro gesessen und habe Sachen recherchiert. Ich habe aber auch Leute einsprechen lassen. Also ich habe wirklich Leute angefragt. Frank Wirth. Den habe ich noch gehabt, Tobias Friedrich. Ich habe einfach, ne, so, Tobias Friedrich, weiß ich, sein Lieblingsfrack ist die Sizzlegom. Also macht es Sinn, dass er was über die Sizzlegom erzählt. Also hat er mir was geschickt, ich habe es geschnitten, habe es eingesprochen, ich war ja selber schon da und habe den Leute anhand von anderen Menschen an die Tauchplätze mitnehmen lassen. Gallipoli ist auch hier auf der Messe und da habe ich nur Englisch kriegen können. Er sagt, okay, dann werde ich was einsprechen. Also habe erklärt, wo kommt denn, was ist denn in Gallipoli gewesen? Erster Weltkrieg, da waren die Amanensee, da wollten irgendwelche Schiffe, frag mich, irgendwo durch und dann wurden die abgeschossen. Und ich durfte als erste Deutsche eben in Gallipoli wieder tauchen gehen, nachdem diese Tauchplätze aufgemacht worden sind. Ja, also das ist eigentlich auch ganz cool, ne? So arrogant das klingt, ich war die erste Deutsche, die in Gallipoli tauchen gehen durfte. Nachdem, weil die Plätze, ist wirklich super interessant. Sind ganz viele Bomben noch unter Wasser und die Leute haben die rausgeholt, sind dabei gestorben, weil das ist ja noch Munition. Und dann hat die türkische Regierung gesagt, es ist geschlossen, hier geht keiner mehr tauchen. Und die Türken an sich haben jetzt gesagt, wir wollen eines der wichtigsten Wracktauchplätze der Welt werden und haben dann irgendwelche Influencer eingeladen. Unter anderem mich, frag mich, wie ich da reingerutscht bin. Ich bin nämlich gar keine Influencerin.
Doch, du hast einen Podcast.
Nee, ich bin kein Influencer und ich hasse dieses Wort. Und dann war ich halt die erste Deutsche, die nach Öffnung dort tauchen gehen konnte und war total begeistert, weil das super für Anfängerinnen ist. 14 Meter tief, es gibt auch tiefere Wracks. Ich hatte einen tiefen Rausch, ich mag's.
Ja. Wie du halt, ach so.
Ja, weil wir halt, wir waren dort tauchen und dann gab's einen Wrack, was halt tiefer war.
Ah.
Genau, und dann, das war spannend.
Sehr cool. Lass uns mal über das Podcasten sprechen. Mhm. Und es ist ja immer ein bisschen müßig zu sagen, wer sind denn eigentlich deine besten, wer ist dein Lieblingsgast gewesen? Wir können einfach mal so auf der Metaebene sprechen. Was macht eigentlich einen guten Gast aus?
Der alleine redet, den ich nichts aus der Nase ziehen muss.
Den du einfach hinsetzt und sagst Hallo und danach machen die Folge ganz alleine und dann sagst du vielen Dank?
Ja, letztendlich einen gemeinsamen Gast hatten wir, Christian Prange. Das ist für mich ein ganz toller Podcast.
Minentaucher,
ja. Der hat mit einer Mine gekuschelt. Genau, du hattest ihn als Gast, ich hatte ihn als Gast. Bei mir ist es so, wenn die Episoden länger sind, wenn ich da so 3-4 Episoden draus machen kann, dann kannst du tiefer in die Materie einsteigen. Dann sind das irgendwie emotionalere Gespräche und dann finde ich die Themen eigentlich immer ganz toll. Ja,
ja, voll. Mhm. Ja, ich find das Wichtige ist, dass die noch so richtig für die Sache brennen. Natürlich irgendwie gute Worte finden und das schön erzählen können. Aber man hat häufig, und das ist ganz oft so bei denen, die schon so alte Hasen sind, sag ich mal, oder ihre Geschichte schon so oft erzählt haben,
Das ist durchgescriptet.
Ja, genau. Die haben das schon so oft erzählt, die rattern das so runter und dann fehlt auch so ein bisschen dieser Funke der Begeisterung, weil es einfach eine Routine geworden ist. Und es gibt halt Leute, die haben nicht so die Gabe, auch wenn die gerade die Funke haben, die sind dann eher super aufgeregt und irgendwie kriegen sie es nicht so wirklich spannend erzählt. Und irgendwo genau in der Mitte ist es dann, dass die Leute... Also, dass man merkt, wie sehr die dafür brennen. Und wenn dann noch Dinge zusammenkommen, einerseits wirklich das Abenteuer. Ich meine, Abenteuergeschichten holen halt einfach krass ab und sind entertaining. Aber dann noch ein persönlicher Tiefgang dazu kommt, weil sie nicht nur über ihre Highlights sprechen, sondern möglicherweise auch über ihre Lowlights sprechen und mal sich verletzlich zeigen, vielleicht mal Einblicke gewähren, die nicht nur picture perfect sind, sondern wo sie irgendwie gescheitert sind oder ähnliches. Oder wenn sie über gesellschaftliche Themen, ökologische Themen sprechen, wo man wirklich dann sagen muss, boah, da geht's dann auch mal an die Substanz. Und wenn das alles zusammenkommt, dann würde ich sagen, dann
ja, aber ich bin in der Tauchbranche tätig, dass Leute wirklich sagen, das, was nicht funktioniert hat, ist ganz selten. Also ich hatte ein Gespräch mit Werner Lau, der zugegeben hat, nö, Ägypten kann ich nicht. Malediven war mein Ding, aber Ägypten war nicht meine Destination, war ich nicht gut drin, habe ich nicht gut so umsetzen können, wie ich es gerne gewollt hätte, habe mir andere Leute zur Unterstützung geholt. Aber ansonsten ist es in der Tauchbranche nicht so, dass jemand sagt, ah, das habe ich richtig verkackt.
Eher aber du selten. Hattest letztens hier ein Gespräch, da waren die so viele Zuschauer wie bei keinem anderen mit einer,
das war eine Titel sehr persönliche war nur, Thematik. Genau. Da ging es um Krebs und wie man quasi mit dem Tauchen, vorher schon Taucherin, dann eben die Diagnose Krebs, das Gefühl, man wird sterben, das klingt immer so, ne? Was ist ja genau das, was sie erlebt hat und dann quasi wieder übers Tauchen so langsam wieder zurückzuführen, was zu finden, was einen motiviert und natürlich dann den Krebs auch einfach geheilt hat, ne? Also dann auch überstanden hat, so dass sie jetzt immer noch da ist mit uns und tauchen gehen kann und wo sie jetzt eben gelandet ist, wo sie vielleicht so gar nicht hingekommen wäre taucherisch, wenn sie das so nicht erlebt hätte, diesen persönlichen Schicksalsschlag.
Ja, und das... Aber das finde ich ist dann das Krasse, ne? Dann hat es doch eine andere Bedeutung. Ey, scheiß aufs Tauchen, wenn man auf einmal so eine Perspektive bekommt von der Endlichkeit des Lebens und sich jeder irgendwie durch diesen Gast mal kurz in die Situation reinversetzen kann. Was wäre eigentlich, wenn ich auf einmal wüsste, meine Zeit ist nicht erst mit 80, 90 vorbei, sondern vielleicht schon in einem halben Jahr.
Also, weil ich hätte jetzt gesagt, dass generell Leute auf der Boot, gerade im Tauchsportbereich oder auch im Surfbereich, die sehr in diesen ja naturverbundenen Sportarten unterwegs sind, dass die das schon so für sich begriffen haben. Also die jüngere Generation wahrscheinlich auf jeden Fall. Dann gibt's so diese mittlere Generation.
Hast du es begriffen?
Weiß ich nicht. Schon. Also ich versuche schon viel zu tauchen. Ich habe ja auch einen ganz tollen Chef, der dafür sorgt, dass ich viel tauchen gehen kann, indem ich die Safaris mache.
Aber der sitzt hier übrigens vor der Kabine, habe ich das Gefühl.
Ja, einer, ich verrate ja nicht welcher.
Nein, aber so redet sie also, sonst nie über ihren Chef.
Das stimmt gar nicht. Nein, aber also ich glaube schon, dass ich versuche viel zu tauchen und die Sachen umzusetzen.
Weil du Angst, weil du merkst,
ich habe so get FOMO. It while you can. Ich habe so FOMO. Ey, wenn ich weiß, ich gehe jetzt nicht tauchen und muss am Land sein, aber die sehen vielleicht jetzt den Walhai und das ist schon passiert, dann habe ich schlechte Laune.
Ist Tauchen für dich alles?
Ja.
Wirklich?
Alles. Gibt nichts Besseres als Tauchen. Nichts.
Und wenn du jetzt nur noch ein Jahr hättest, dann würdest du sagen, fickt euch alle, ich bin ein Jahr weg und gehe nur noch tauchen.
Ich würde alles abtauchen, was geht. Alles. Ich würde nochmal einmal um die Welt tauchen, wirklich. Wenn es wirklich dieses Jahr gäbe und ich wüsste in einem Jahr, würde ich alles abtauchen, was geht. Für mich ist Tauchen alles, alles. Es gibt nichts anderes. Traurig? Ist das traurig?
Vielleicht.
Ich finde auch Surfen cool und Foilboarden.
Nee,
ich
aber irgendwie
alles,
ist es
aber
auch
tauchen
gut.
Ist das
es ist
Beste
auch gradlinig.
Für mich, ja. Also ich glaube, da kann ich am besten abschalten auch. Ich habe ja ADHS, das ist ja kein Geheimnis, hat ja irgendwann mal schon, also das weiß man.
Gefühlt hat es ja fast jeder.
Ja, nee, das stimmt, nee, das kannst du so nicht sagen. Aber ich bin ja diagnostiziert mit ADHS und unter Wasser ist das wirklich, ist einfach Ruhe. Also nicht, dass ich unter Wasser nicht anfange zu reden und umhersinge, das passiert öfter mal, dass ich so ein Lied im Kopf habe. Aber das Tauchen ist für mich das, wo ich irgendwie wirklich abschalten kann, wo dann einfach, ja. Wie ist es bei dir vielleicht schon beim Surfen, oder?
Ich glaube, früher hätte ich das gesagt, aber mittlerweile würde ich sagen, bin ich eher so der Allrounder und also ich hatte ehrlicherweise dieses Jahr auch einen Surfurlaub, der ist irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen.
Weil?
ich kann es gar nicht so genau sagen, ist jetzt auch keine krasse Story.
Kein
aber ich
Boot
war
dabei
irgendwie,
oder was?
Nee, irgendwie die Bedingungen waren nicht so perfekt, was beim Naturerlebnis halt immer dazugehört, dass die Bedingungen vielleicht nicht so perfekt sind. Aber da habe ich gemerkt, irgendwie habe ich so hohe Erwartungen an mich. Und das Surfen war für mich immer, wie du sagst, das, was für mich das Allergeilste ist, das beste Gefühl ist für mich, auf einer Welle zu reiten. Es ist einfach so. Und ich habe früher gesagt, wenn ich die perfekte Woche planen möchte für mich, wo ich einfach sage, ey, da bin ich als Chris einfach am glücklichsten, dann schick mich eine Woche surfen und es wird der absolute Hammer werden. Und ich war da eine Woche unterwegs mit zwei guten Freunden. Das Wetter war ziemlich gut, die Wellenbedingungen waren nicht so perfekt. Ich war vielleicht nicht hundertprozentig fit und auf Surfen vorbereitend eingestellt und irgendwie habe ich nicht ganz so gut surfen können, wie ich es vielleicht von mir erwartet, erwünscht, keine Ahnung hätte. Und ich habe gemerkt, dass ich nach wunderschönen Tagen am Meer mies drauf war. Und ich gedacht habe, Alter, was stimmt denn hier nicht mit mir? Und irgendwie hat sich das so durch diesen Urlaub gezogen und ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, ich bin irgendwie in so einer Krise. So, es hatte irgendwie sowas Existenzielles, weil ich mich so sehr auch damit definiert habe, das Surfen ist für mich so
das
Ding. Und irgendwie, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist fast wie so ein bisschen wie so eine Droge, von der man am Anfang reicht es einem, so eine kleine Pipi-Welle zu surfen und man denkt schon, boah, das war jetzt der krasseste Kick ever. Und dann gewöhnt man sich da ein bisschen dran, dann sind mal einen Tag ein bisschen größere Wellen und dann surft man die und dann merkt man, oh, das war jetzt der beste Kick ever. Und irgendwie sucht man dann immer so den Kick und irgendwie habe ich den diesen Urlaub nicht bekommen und dann war ich so ein bisschen auf Turkey, weil irgendwie die Droge hat nicht mehr gekickt, so weißt du? Ganz komisch und deswegen bin ich da jetzt, erwischte mich da an einem wunden Punkt, wo ich gerade gar nicht so genau sagen kann, wie ich dazu stehe.
Und das Freitauchen? Weil das machst du ja auch im Dive for Life ab und zu.
Ja, Freitauchen finde ich mega geil. Finde ich mega geil.
Warum?
Weil das gibt mir nicht den Kick, überhaupt nicht. Nee, gibt mir überhaupt keinen Kick.
Was?
Nee, für mich ist Freitauchen wie eine Meditation. Da bin ich, so, wie du sagst, dieses Wasser, das nimmt so viel weg und ich bin im Wasser und meine Aufgabe ist jetzt einfach nur ruhig atmen und chillen. Jeden Muskel, den du hast, entspannen und dann merkst du, ah, in meiner Hüfte ist irgendwie noch ein bisschen Spannung, lass die mal los. Ah, hier im Nacken ist noch ein bisschen Spannung und irgendwann treibst du auf der Oberfläche bewegungslos, ohne dass auch nur eine Muskelfaser, wahrscheinlich ist die Hälfte meines Körpers komplett verspannt, aber es fühlt sich so an. Und dann atme ich für 3, 4, 5 Stunden lang ganz ruhig in den Bauch ein und aus. Ab und zu halte ich die Luft an, ich tauche ab und dann ist man irgendwie so, ich tauche ja auch nicht tief oder so, ne? Aber dann bist du da unten und dann hörst du so ganz leise, wie dein Herz schlägt. Irgendwie kann ich das, merkt man das dann da so und man merkt, wie langsam das ist. So,
es wird ruhiger, ja, ja.
Und es ist alles ruhig und beruhigt. Und wenn ich dann danach nach Hause gehe oder dann irgendwie im Kubanas was essen gehe oder sowas, dann sitze ich da immer mit so einem breiten Grinsen im Gesicht und bin irgendwie so selig, als hätte ich da 5 Stunden lang meditiert und bin so voll bei mir angekommen. Also deswegen finde ich Freitauchen total genial, aber also es kickt jetzt bei mir nicht so richtig.
Nee.
Und ich habe jetzt mit Scuba-Tauchen mein Revival gefeiert.
Erzähl mir.
Ich habe ja 2009 zum ersten Mal Scuba-Tauchen OWD gemacht.
2009? Ah, witzig, guck mal, tauchen wir genauso lange.
Oder nee, es war Januar 2010. Ich war 2009, bin ich da runter.
Ein halbes Jahr später wieder, siehst du?
Und hab dann in Australien, in Byron Bay, an einem richtig geilen Tauchspot einfach mein OWD gemacht, war total begeistert. Dann haben die gesagt, ey Chris, du bist hier so begeistert und steckst die Leute mit deiner Freude an. Hast du nicht Bock, hier als Diving Guide zu arbeiten?
Geil, nach dem OWD.
Was? Genau, da steht in meinem Logbuch steht ab 4 Open Water Tauchgänge im Kurs, 5, da steht drin, mein erster Tauchgang für die Basis. So diese ganze Klassiker. Und dann habe ich da, keine Ahnung, 20, 25 Tauchgänge gemacht oder sowas. Und danach bin ich dann dem Surfen verfallen und habe nie wieder getaucht.
Traurig.
Bis vor 10 Tagen. Ich fliege nämlich in 10 Tagen mit meiner Frau auf quasi nachgezogene Hochzeitsreise nach Raja Ampat und wir wollen noch einmal so
läuft bei dir, was?
Das Meer in in all seiner Pracht und Schönheit irgendwie einmal erleben.
Das heißt, seine Frau taucht logischerweise auch und hat einen Tauchschein. Und braucht wahrscheinlich länger als du?
Nee, sie musste dafür jetzt einen machen. Mhm. Wir werden uns da absolut zurückhalten müssen und nur die absoluten Kindertauchgänge machen können. Aber trotzdem, wir haben gedacht, ey, wir wollen da hinfahren.
Du, die schönsten Tauchgänge sind die flachen Tauchgänge. Bis 10 Meter hast du das schönste Licht.
Ja, absolut. Nicht wild. Voll. Mhm. Und da wir ja eh noch keine Tauchhistorie haben, haben wir auch 0,0 Ansprüche.
Ja, deswegen fängt man auch Ratsche Ampert an, damit man auch weiß, ja, weniger gibt's nicht mehr. Super.
Genau, safety first. Und als sie dann hier im Winter im Dive for Life dann sozusagen ihren OWD nachgeholt hat, habe ich da mitgemacht und war jetzt zum ersten Mal wieder tauchen. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ach, cool.
War richtig cool. Jetzt freue ich mich auch mal wieder ein bisschen mehr aufs Scuba-Tauchen und nicht nur freitauchen zu gehen.
Sehr schön, es freut mich. Ja, Scuba-Tauchen ist super. Ich mag's wirklich sehr. Und es ist ja auch eigentlich der erste Kontakt von Leuten. Tauchsport ist ja sowieso irgendwie schnorchelnd als Kind, fertig gesagt. Dann gehen die Kinder auch, also wenn es so der klassische Weg ist, danach kommen sie dann vom Schnorcheln mit den Eltern, dann über Scuba-Tauchen mit den Junior-Ausbildungen. Und dann geht's oft immer weiter, dass sie dann mit den Eltern tauchen gehen. Und dann kommt irgendwann das Freitauchen dazu, weil Freitauchen natürlich irgendwie kompetitiver ist. Und das Scuba machst du, man kann dann irgendwie, ja, ich tauche besser als du. Nein.
Klar, meine Luft hält länger als
deine. Ja, das ist bescheuert. Natürlich verbrauche ich wahrscheinlich weniger Luft als du, einfach nur, weil ich länger tauche und auch kleiner bin als du. Aber das ist ja bescheuert, sich damit irgendwie in den Wettbewerb zu bringen. Das ist immer, ich finde es total nervig und albern und auch so ein alte weiße Männer-Ding, habe ich das Gefühl. Weil junge Menschen machen das nämlich nicht mehr. Und ja, und dann kommt dieses Freitauchen kompetitiver. Du musst ein bisschen körperlich fit sein. Du musst so ein paar Sachen einfach können. Und du merkst schnell, wo deine Grenzen sind. Du kommst nicht tiefer, wenn du nicht fit bist. Also ne, wenn du nicht die Skills beherrschst. Und das ist eigentlich dann ganz spannend, ja. Und dann, das ist eigentlich ein
gutes. Ist das nicht auch ein Problem im Scuba-Diven, dass Leute super unfit sind, aber irgendwie dann mit dem ganzen Equipment Sachen machen können, für die sie eigentlich nicht fit genug sind?
Ist es ein Problem, aber dafür haben wir ja glücklicherweise die Tauchtauglichkeitsuntersuchung. Wenn man die halt vernünftig macht, dann gibt es ja eben Tauchärzte, der Hausarzt, da gibt es ja Untersuchungen, die du machen musst. Es gibt immer noch die Möglichkeit mit dem Medical Statement, was ja dann aber so ausgelegt ist, dass wenn man gewisse Kreuze setzt bei Nein oder Ja, whatever, dann sind so Kästchen, da musst du was ausfüllen. Und wenn dann eben dann die Tauchtauglichkeit nicht vorhanden ist, dann ist auch eigentlich eine Tauchbasis, so ein Tauchlehrer, Tauchlehrerin angehalten, dass die Person nicht tauchen gehen sollte.
Aber ganz ehrlich, wenn da jemand tauchen will und sowieso denkt, ach, was soll das denn, drücken, klicken, machen die da ihre Selbstauskunft, sagen, alles bestens bei mir. Hast du schon mal jemanden an Land gelassen, weil du gesagt hast, nee?
Ja. Also als ich als Tauchlehrerin gearbeitet habe und da war jemand, der hatte kein Medical, wir haben gesagt, dann gehst du bitte hier in den Ort zum Arzt und holst dir bitte eine Tauchtauglichkeit. Also mehr kann ich nicht machen.
Und dann hat er gesagt...
Dann ist derjenige zum Arzt gegangen. Ja, aber das ist ja auch... Also ich selber.
Aber hattest du auch mal jemanden, der gesagt hat, ich bin fit und du hast gesagt, Alter, du bist nicht fit und du kannst...
Ich habe mal jemanden gesagt, dass ich glaube, dass er nicht Tauchlehrer werden sollte, weil ich hätte die Person nicht retten können vom Gewicht her. Dann bin ich auch klein, aber die Person hätte auch niemanden retten können. Und da habe ich gesagt, derjenige ist trotzdem Tauchlehrer geworden. Irgendwo schieß mich tot, in was für ein Verein, Verband. Aber ich habe demjenigen gesagt, ich sehe dich nicht als Tauchlehrer, weil du fitnessmäßig nicht das mitbringst, was ein Tauchlehrer mitbringen sollte. Nee, warst ein Mann. Ja,
und fällt dir das schwer, jemandem so eine Wahrheit zu sagen?
Keiner möchte hören, dass er das nicht so machen sollte, aufgrund von körperlichen Konstitutionen.
Und manche Leute mögen es gar nicht, schlechte Nachrichten zu überbringen und anderen fällt es nicht schwer.
Oh, jetzt kommst du wieder mit so einem deepen Talk hier.
Ja, wir wollten doch heute einen tiefen Rausch, da müssen wir jetzt langsam mal ein bisschen zulegen.
Willst du, ja? Nein, aber das ist ja ein Problem. Das ist aber in allen Sportarten so. Ich meine, es gibt genug wahrscheinlich Skiunfälle, die passieren, weil Leute glauben, ich habe ja früher schon, bin ich ja genau so Ski gefahren und dann fahren die irgendwo, fallen um, knicken um, sind nicht mehr so fit auf den Skiern, haben nicht mehr das Gleichgewicht, weil sie älter geworden sind. Das hast du, glaube ich, in allen Sportarten. Das Problem ist nur, unter Wasser sind wir immer in einem Element, wo, wenn es schief geht, man ziemlich schnell draufgehen könnte. Ich bin dann als Tauchlehrerin oder Guide dafür verantwortlich, dass die Person hochkommt. Und irgendwo habe ich auch meine körperlichen Grenzen. Ich bin jetzt nicht einfach 1,90 groß, ich bin 57. Ich glaube, wenn man Situationen hat, die schwierig sind, wir hatten das Gespräch ja schon, dann kommt man über sich hinaus und das ist immer die Frage, ne? Also.
Aber was ich will ja mehr über dich wissen als über solche Tauchsituationen. Wie wichtig ist dir Harmonie und
voll
sowas?
Voll wichtig.
Weil andererseits hast du halt auch manchmal so harte Kante und feuerst so mit so, die ganzen alten weißen Männer und blablabla. Ich weiß, nicht alle auf der Boot hier hören das gerne. Und Ich selber, ich glaube, ich bin zu sehr Fan von Harmonie und tue mich zu schwer damit, im Zweifelsfall einfach mal zu sagen, so, hier ist jetzt die Kante. Ich frage mich, wie es bei dir ist.
Ich glaube, ich hau schon raus. Ich habe auch einfach keinen Filter, aber ich versuche tatsächlich inzwischen zu filtern und eben nicht immer direkt rauszuhauen und damit zu arbeiten. Das ist nicht immer so leicht. Wir hatten ja auch ein ganz tolles Gespräch auf der Boot. Wir sind ja spazieren gegangen auf der Boot und letztendlich war so mein Ding.
Warte, das müssen wir jetzt nochmal ein bisschen anders ankündigen.
Okay. Dann darfst du.
Also, seid ihr bereit, etwas Luft aus eurem Jacket zu lassen und tiefer abzutauchen?
Na, hoffentlich machen Leute beim Abtauchen ein bisschen Luft rein irgendwann, weil sonst klatschen
sie durch. Stimmt. Ja, außerdem taucht schon, man ja. Ja, da merkt man, dass ich für ein Anfänger bin. Also atmet mal aus und atmet euch in die Tiefe und füllt mit dem Jacket langsam nach, damit wir nicht abstürzen. So in die Richtung besser?
Also ich bin ja dabei als Tauchlehrerin. Ich halte alle davon ab, dass sie abstürzen. So in Ordnung.
Sehr gut. Und zwar stand irgendwie die Frage im Raum, was ist das eigentlich mit Tauchen to go und Helden der Meere? Sind das jetzt einfach zwei Meerespodcasts, die nebeneinander stehen? Sind wir quasi irgendwie so wie Kollegen und Kolleginnen? Sind wir Partner? Sind wir Konkurrenz füreinander? In der Vorbereitung zu dieser Podcast-Kabine und der ganzen Organisation, wie es genutzt wird und ähnliches, gab es irgendwie in der Kommunikation, hatte ich so ein bisschen das Bauchgefühl, weiß nicht.
Und das war's auch schon im ersten Teil von Chris und mir gemeinsam auf der Boot im Ocean Hub aufgenommen. Ein bisschen, ja, eine andere Episode, ein bisschen tiefer, ein bisschen persönlicher. Und wie es weitergeht, worüber wir uns noch unterhalten haben, hört ihr dann im zweiten Teil bei Chris auf dem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!